Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Mediaberater Thomas Koch, Digitalstrategin und KI-Expertin Nina Haller, Benjamin Schulz-Adamos, Head of Media und Digital Marketing bei OBI und Dominik Johnson, CPO bei FraudZero, darüber, wie Targeting besser funktionieren kann und wie Personalisierung wirklich gelingt. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir reden über personalisierte Mediaansprache und stellen die Frage, ob das ein Erfolgsmodell ist oder ein Höllenritt. Die Werbung zu personalisieren, also dieses One-to-One-Marketing, was wir da betreiben, das haben wir schon 2002 erfunden. Man denkt immer, das wäre neu. Die Frage ist, was haben wir seitdem erreicht? Die Werbung ist seither definitiv nicht wirksamer geworden. Also scheint Targeting möglicherweise doch nicht so gut zu funktionieren. Wir versuchen, die Hintergründe zu beleuchten und Dinge zu verbessern. Ich habe ganz tolle Gäste. LinkedIn dreht völlig durch seit Tagen. Das habe ich so noch nicht erlebt. So, wunderbar. Wie immer mache ich eine kleine Intro in unser Thema. Natürlich subjektiv, natürlich provozierend, Benjamin. Nicht wahr? Du, deine PR-Dame, die hat sich dazu geäußert. Ich mache trotzdem mein Ding. Nur 3% der für Werbung eingesetzten Daten erreichen Mindeststandards für Qualität. Das erklärt offensichtlich die Güte unseres Targetings. Die Targeting-Daten sind Schrott. Das sagt Ariel Garcia von Check My Ads. Sie fasst das Drama in einem einzigen Satz zusammen und sagt, Marketers are paying for bad data to reach fake people on unsafe sites, all while democracy dies. Das ist natürlich starker Tobak. Ist das möglicherweise der Grund, warum ich seit Monaten von Otto bei Facebook Anzeigen bekomme für Europaletten, für Pfefferspray, für Frauenperücken, für Handrammer, brauchen wir die immer mal, um eine Tür zu öffnen, Goldketten für 9.000 Euro und Wollmützen im Sommer? Fragen über Fragen. Die Kommentare, die mich dabei erreichen bei LinkedIn, lauten dann so wie, die traurige Wahrheit, lieber Thomas, ist doch wohl, die Algorithmen kennen dich besser als du selber. Glauben wir diesen Blödsinn eigentlich immer noch? Ich poste seit 16 Jahren auf 3 verschiedenen Social-Media-Kanälen und das Internet weiß nichts über mich, also nachweisbar. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine einzige Anzeige gesehen zu haben, die für mich irgendwie relevant gewesen wäre. Aber das war das Versprechen von Targeting. Nur Anzeigen auszuliefern, die uns interessieren. Die Wirklichkeit ist immer wieder festgestellt, die Tage wieder gehört, 50% der Menschen, die das Internet für Frauen hält, sind in Wirklichkeit Männer und 50% der Männer sind Frauen. Siehe oben. Das jetzt überrascht uns nichts mehr, das ist alles ernüchternd. Geotargeting gehört ja mit zur Personalisierung, liefert ebenso enttäuschende Ergebnisse. Rewe Mediachef Jan Fleming hat die Leistung von Geotargeting-Anbietern überprüft und vergibt die Note ungenügend. Sein O-Ton, wenn 90% des Budgets das Ziel verfehlen, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren. Das kann nicht der Anspruch sein und muss besser werden. 90% dagegen, eben hatte ich noch 50%, ne? Jetzt sind es schon 90%. Das wird ja immer mehr. Solange aber dieses wertlose Targeting von Google und Meta dermaßen preiswert angeboten wird, scheint es ja erlaubt zu sein, das Netz mit irrelevanter Werbung zuzumüllen. Programmatic macht, würde ich mal interpretieren, dann war alles zu einfach. KI wird jetzt zusätzlich wie so eine Art Brandbeschleuniger wirken. Roland Eisenbrand, der Head of Content bei der OMR, hat vor ein paar Wochen dort in Hamburg gesagt, der KI-Roboter kotzt das Internet zu. Inzwischen greifen wir zu ziemlich heftigen Ausdrücken, um zu beschreiben, was wir da erleben. Außerdem, so sagen die Experten, wird KI-AdTech nicht einmal transparenter machen. Würde man ja hoffen. Nein, das wird noch intransparenter. Da fragt man doch verzweifelt nach dem Reset, oder? Die Wirklichkeit ist auch, dass Forscher gleichzeitig einen Abfall der Wirkung beobachten. Laut InnoFact bricht die Aufmerksamkeit sukzessive weg. Das ist in meinen Augen logisch, weil immer mehr Online-Werbung auf immer mehr Plattformen macht immer weniger Sinn. Glauben wir denn ernsthaft, dass wir dadurch die Werbewirkung steigern? Es sieht ganz so aus, als wenn wir das Internet zunehmend unbrauchbar machen. Das ist wieder typisch. Ja? Gibst du den Menschen etwas Brauchbares und sie machen es kaputt. Move fast and break things, ne? Fällt einem dazu ein. Ist die personalisierte Werbung noch zu retten? Ist das Internet als Plattform für Werbung überhaupt noch zu retten? Und wenn ja, was müssen wir tun? Diesen Fragen gehen wir jetzt nach. Und natürlich stelle ich Nina die erste Frage. Nina, Group M, Accenture, Media Monks, GWA, Experience One. Man könnte sagen, du kennst die Werbung und die Media und das Internet wie deine Rocktasche. Wie siehst du bitte die Licht- und Schattenseiten der personalisierten Online-Werbung?
Erstmal danke und guten Tag an alle. 12 Uhr. Ich hoffe, Mittagessen schmeckt. Ja, und danke auch für die Intro. Ich glaube, dass wir heute hier sitzen und das besprechen, ist unglaublich wichtig. Und das wird heute nicht zu Ende diskutiert werden, aber trotzdem, vielleicht ist das ein guter Impuls, danach noch weiter zu diskutieren. Und ich finde es toll, Thomas, wie du das dann auch im Internet und auf LinkedIn immer weiter trägst. Erstmal dafür Gratulation. Für mich ist Personalisierung in der Theorie großartig und in der Praxis aber leider, wie soll ich es ausdrücken, oft Clickbait mit Einbildung. Und die Schattenseite, wir nennen es eigentlich Personalisierung. Und obwohl es meist meiner Meinung nach Statistik auf verdächtigen Daten ist. Also, sorry, steinigt mich dafür nicht, aber ohne Kontext, ohne Relevanz und ohne echte First-Party-Datenbasis ist es für mich gar keine Personalisierung, sondern algorithmisches Raten mit hübscher Oberfläche. Und wir predigen oft One-to-One-Kommunikation, aber liefern eigentlich am Ende Copy-Paste-Banner an Bot-Traffic. Sorry, not sorry. Und dennoch macht Personalisierung Sinn für mich, wenn richtig gemacht. Und das bedeutet immer, immer auf den Menschen und den Fall zugeschnitten. Personalisierung darf nicht Werbung ballern sein. Ich finde es ganz schlimm. Und je tiefer wir im Funnel sind, je näher wir am echten Menschen sind, desto mehr Personalisierung kann auch stattfinden. Und ich sage das ganz bewusst, kann und nicht muss. Gesunder Menschenverstand. Und hier und heute geht es ja aber um Online-Werbung und Personalisierung. Und Personalisierung in der Online-Werbung ist eben meiner Meinung nach, selbst wenn wir seit 2002, hast du gesagt, diesen Begriff so prägen, es ist nicht 1:1, sondern es ist one-to-many, geht gar nicht anders technisch. Und da geht Personalisierung anders als im Sales und im After-Sales.
Also zum Daten sind natürlich das A und O der personalisierten Werbung. Da müssen wir Ben und Dominik gleich ein paar Fragen zu stellen. Aber Nina, du hast gestern noch einen Post rausgejagt bei LinkedIn. Den fand ich ziemlich geil, weil du fragst, will das überhaupt jemand? Ja. Was ist, wenn es geht, aber keiner will es? Du implizierst doch damit, dass niemand will, was 80% des Marktes im Augenblick machen. Haben wir jemals auf den Markt gehört? Haben wir jemals auf die Menschen gehört?
Ja, ich glaube, das ist das Kernproblem. Ne? Wir haben irgendwie verlernt, wirklich tatsächlich, ich weiß nicht, ich mache das jetzt noch nicht so lange wie du, aber diese Kundenzentriertheit, von der wir immer irgendwie reden, dass die existiert, ich sehe die viel zu selten, weil die beginnt ja ganz vorne in der Strategie, kundenzentriert und das Verstehen der eigenen Zielgruppe und das Ableiten, bis wir irgendwann mal zum Thema Targeting kommen. Wir müssen ja erstmal unsere Zielgruppen tatsächlich verstehen, wer sie tatsächlich sind, was ihre Bedürfnisse sind, wie sie angesprochen werden wollen, ob sie überhaupt Personalisierung wollen, ja, nein, in welchem Funnel man sich befindet mit Interaktionsmaßnahmen, mit Kommunikation und so weiter. Und ich finde, wir bauen ja am Ende in der Werbung eigentlich Beziehungen und nicht Werbung ballern. Ich habe das Gefühl, dass oft Personalisierung tatsächlich wirklich Werbung ballern ist. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und das noch in Kombination mit vermeintlichen Targeting-Optionen ist für mich keine sinnhafte, menschliche, relevante Kommunikation.
Menschlich relevant. Also Customer Centricity ist für mich die größte Lüge, die wir in der Marketingbranche jemals erfunden haben. Und die Leute, die Bücher über Customer Centricity schreiben, die möchte ich ohrfeigen mit ihrem Buch, ja, stundenlang. Das ist grausam. Benjamin, bitte hilf uns. Du hast ja nun mal Daten, ne? Das ist ja irgendwie brauchbar, was du da hast. Hast du den Eindruck, dass personalisierte Werbung uns irgendwie weitergebracht hat? Also dass seit wir personalisieren, irgendjemand einen Euro mehr verdient hat?
Also auch erstmal schöne Grüße in die Runde und ich hoffe, ihr habt alle Zeit zum Mittagessen und hört uns ein bisschen zu. Ich finde die Diskussion sehr, sehr spannend, die wir ja schon gestartet sind. Deine Frage kann ich nicht mit 1 oder 10 beantworten oder 1 und 0, sagen wir mal so. Ich glaube schon, dass personalisierte Kommunikation für Menschen, die sich damit beschäftigen, wichtig ist. Ne? Und es gibt auch genug Kunden von uns, die sagen, sie wollen relevante Kommunikation und nicht irgendwas haben. Ich glaube, da muss man den Unterschied treffen zwischen, in welchem Funnel befindet sich ein Nutzer, ist er bereit, Datensignale freiwillig auch bereitzustellen und möchte er eine 1-zu-1-Kommunikation im besten Fall. Das ist, glaube ich, das, was Nina eben meinte. Also wann ist es wirklich 1-zu-1 und personalisiert und wann ist es eigentlich nach wie vor auf einem Broad Media oder auf einem Broad Approach? Und ich glaube, das muss man so ein bisschen abwägen, zu welchem Zeitpunkt darf man eigentlich was und kann man was tun? Und wenn du jetzt mich fragst, wie wir das bei Obi machen, Obi besteht aus vielen unterschiedlichen Geschäftsmodellen, dazu gehört natürlich auch der stationäre Handel, unsere E-Commerce-Plattform, wo wir Produkte verkaufen. Dann haben wir aber auch Geschäftsmodelle, wo wir sehr beratend agieren, wo wir dann auch größere Projekte inszenieren und umsetzen mit unseren Kunden. Und die einzelnen, sag ich mal, Business Cases bedarfen auch unterschiedliche Ansprachen. Das ist so. Ne? Ich kann nicht einfach auf alle losgehen und drauf losschießen. Das interessiert heutzutage auch keinen mehr. Deswegen sagen wir immer, für uns ist es eigentlich eine Frage des Respekts, wirklich, wie wir unseren Kunden entgegentreten und wie wir mit denen kommunizieren. Deswegen gibt es da nicht so diese... Ich habe Respekt gesagt. Das ist wirklich ein wichtiges Credo bei uns, dass wir die Kunden nicht bombardieren mit Kommunikation. Das ist die eine Sache. Das, was Nina eben gesagt hat, einfach nur draufschießen und möglichst laut sein. Das kann man natürlich tun, aber das stört die Kunden irgendwann auch und auch die potenziellen Kunden. Und zum anderen sind die Leute heutzutage wirklich viel zu intelligent, um auf solche Dinge reinzufallen. Das ist so. Ne? Und wenn du mich fragst, ich persönlich habe keine Zeit mehr, mich vor dem Fernseher zu setzen und mich mit irrelevanter Kommunikation auseinanderzusetzen, dann schalte ich weg. Oder ich mache was anderes. Und ich möchte, wenn ich schon Werbung rezipiere, dann möchte ich zumindest das erhalten, was für mich relevant ist. Vielleicht bin ich da jetzt auch nur nicht repräsentativ, aber ich glaube, wir müssen uns schon mit diesen Themen auseinandersetzen, die uns zur Verfügung stehen. Aber es gibt nicht die eine oder es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Lösung. Ne? Wir müssen, glaube ich, uns mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen. Das ist wichtig.
Also ich bin jetzt schon froh, dich eingeladen zu haben, weil du hast das Wort Respekt benutzt. Das habe ich in diesem Zusammenhang noch nie gehört von einem Werbungtreibenden, dass er bereit ist, Menschen zu respektieren da draußen. Aber ein Punkt, da komme ich auf diese Aussage von Nina zurück. Wollen die Leute das überhaupt? Wenn du hast gerade gesagt, relevante Werbung. Wenn du die Leute fragst, möchten sie gerne relevante Werbung sehen, dann nickt jeder. Ja, er ahnt ja nicht, dass er dann Werbung bekommt für Perücken, ja, als Mann, oder für Pfefferspray, weil die Personalisierung funktioniert ja nicht. Und das ist auch respektlos, was da passiert. Abgesehen davon, dass es lustig ist, ne? Wir möchten ja auch gerne unterhalten werden durch Werbung. Aber da glaube ich, sind wir einem Fehler verfallen, wenn wir den Leuten Fragen stellen, zu denen sie ohnehin ja sagen, ne, möchten sie lieber Scheißwerbung sehen oder relevante Werbung, dann sagen die Leute, ja, mein Gott, dann halt mach's relevant, ne? Geben wir Dominik eine Chance, in die Diskussion einzusteigen. Du bist jetzt derjenige in der Runde, der sich im Maschinenraum dieses komischen Internets die Finger schmutzig macht. Ne? Also da, wo ich noch nie gewesen bin. Ne? Bitte sag uns, wie dreckig ist es da unten? im Keller, wie oft am Tag musst du dir die Hände waschen vor lauter... Erzähl doch bitte mal, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht.
Naja, Thomas, also vielen Dank, Benjamin und Nina, für die tollen Insights, die ihr jetzt schon bereits geliefert habt. Also derjenige, der oder diejenige, die jetzt beim Mittagessen ist, hat sich nicht verschluckt, sondern ganz im Gegenteil, hat die Ohren gespitzt. Thomas, du hast mich ja als Taucher introduced und als Diving Instructor kann ich dir sagen, zum Glück bin ich sehr oft im Wasser und somit sind die Hände sehr oft im Wasser, muss ich nicht so häufig waschen. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt Teilnehmende ihre Webseite selber betrachten und jeder, der in dem Bereich Datenanalyse oder auch Datenauswertung tätig ist, der schlägt sich schon ab und zu die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sich dann überlegt, ich habe 1000 Besuchende auf meiner Webseite und nur 50 erfüllen den Zweck, den zum Beispiel Benjamin sich mit Obi wünscht, dann sprechen wir von einer Conversion-Rate von 5%. Damit könntest du, Benjamin, den stationären Handel zumachen. Warum ich das sage, weil ich bei einem deiner Marktbegleiter im Marketing und Einkauf gearbeitet habe, Hornbach. Und wenn aber jetzt die werbetreibende Branche oder der eigene Betrieb wissen würde, von diesen 1000 Besuchern waren 900 sowieso Schrott. Im Schrott definiere ich jetzt quasi kein Mensch per se. Dann habe ich eigentlich eine Conversion Rate von 50%. Und mit 50%, glaube ich, würde jeder CEO, CFO oder das Board sagen, hey, wir haben eine wahnsinnige tolle Conversion Rate auf unserer Seite. Jetzt müssen wir praktisch schauen, wie wir die anderen 50% vielleicht noch einen Uplift geben würden. Die Herausforderung liegt daran, Nina weiß es, weil wir uns auch schon ewig lang kennen und Thomas auch, ich respektiere und liebe den Datenschutz, weil er per se respektvoll, Benjamin, mit den Daten eigentlich der User oder uns allen, die sich im Internet bewegen, umgehen sollen. Die Herausforderung ist jetzt aber für alle Unternehmen, ich habe jetzt den Datenschutz und eigentlich möchte ich analysieren, um relevante Werbung auszuspielen, aber selbst Menschen geben kein Consent ab auf meiner Webseite. Das heißt, ich kann quasi mit den Daten nichts anfangen. Und bei Bots, weil du mich gefragt hast, wie schlimm ist es, ich würde einfach sagen, ich unterschreibe alles, was über 50% des Internet-Traffics da draußen ist, ist einfach Software generiert. Also deswegen spricht man von Bots. Und das ist eigentlich schädlich für jeglichen Marketer, männlich, weiblich, divers, weil mit dem muss ich mich nicht auseinandersetzen, sondern ich möchte Menschen erreichen. Da kommt dann quasi das Spiel der großen Netzwerke, die versuchen, eine Reichweite zu generieren, die wir zum Beispiel in Deutschland nicht haben. Wir haben eine beschränkte Anzahl von Menschen in Deutschland und teilweise sehe ich Marketingpläne, die sagen, okay, ich habe jetzt hier 400 Milliarden Deutsche, männlich, weiblich, divers, getargetet. Dann sage ich mir, hey, von den 400 Milliarden, ich sehe nicht 400 Milliarden Menschen, also es würden unsere Mieten höchstwahrscheinlich noch in exorbitante Höhen schnallen. Und das ist die große Herausforderung, wie gehe ich mit den Daten um? Und wenn ich keine vernünftige Datenbasis habe, um sowas zu analysieren, dann tue ich mir schwer. Ich meine, Benjamin wird ja jetzt auch seit ein, zwei, drei Jahren hofiert durch Retail Media, was ja per se ein guter auch Ansatz ist. Die nächste Thema, das durchs Dorf getrieben wird, ist CTV. Dann sage ich mir, okay, CTV wichtig, weil da könnte ich ja vielleicht ein personalisiertes Video ausspielen. Aber ich glaube, den Menschen da draußen ist nicht bewusst, dass bereits schon von ein, zwei Jahren wir von Vastflux-Fall gesprochen haben. Für alle, die nicht in meinem Thema tätig sind, da sprechen wir in einem CTV-Umfeld, also sprich, wo ich eine Video-Werbung buche für teures Geld, also CPM-Preise 60 Euro plus, werden in dem Fall wurden 12 Milliarden Bit-Requests pro Tag generiert. Und irgendwo war da auch Obi-Werbung mit Sicherheit, Front-Zero-Werbung, wenn man im Video-Kontext unterwegs sind, die nicht einen Menschen erreicht haben, sondern einfach ein Bot. Und da sprechen wir über sehr großes Geld, was uns Werbetreibenden verloren geht. Und da kommt auch das Spannungsverhältnis, was Nina aus dem FF kennt, weil sie schon bei großen Werbeagenturen tätig war und ein spitzes Mindset hat, zu sagen, es gibt nicht mehr Reichweite an Menschen, die in einem Land XYZ vorhanden sind. Kann sie zwar künstlich auch blähen, das wird mir aber nichts bringen. Also Ich hoffe, ich habe deine Frage, Thomas, oder deine zwei, drei Fragen gut zusammengefasst.
Ja, du hast aus meiner Frage zwei, drei zurückgegeben. Auf deine 50% komme ich gleich auf jeden Fall zurück. Und über Benjamin müssen wir über Datenqualität reden. Aber wenn die Lösung ist, mit vernünftigen Daten umzugehen und diese Daten versprechen mir, dass ich wirklich Menschen erreiche. Nina, jetzt kommt ein Kunde zu dir und sagt, ich habe das alles, die ganze Problematik wahrgenommen. Ja, ich weiß, ne, Dominik hat mir erzählt, 50% wird sowieso an Bots ausgeliefert, die möchte ich gerne aussondern, ja, das möchte ich nicht finanzieren. Ich habe aber nicht wie Benjamin First-Party-Daten, ja, sondern ich verkauf Schokoriegel an der Tankstelle, ja. Ich habe keine Ahnung, wer da kauft. Ne? Daten sind. Wie kann ein solcher Kunde in diese personalisierte Ecke hineingeschoben werden, erfolgreich?
Also wenn du jetzt fragst, wie ich so einem Werbekunde helfen würde oder wie ich einer Mediaagentur helfe, zum Ziel zu kommen, dann würde ich doch fast sagen, mein Mantra ist, ich mache gar keine Werbung oder ich baue keine Banner oder was auch immer, sondern am Ende sollte klar sein, dass man Beziehungen aufbaut und Communities baut. Und in der Vergangenheit haben wir irgendwie so, ne, Digital First, Social First, TikTok First, was auch immer First. Wir haben irgendwie das First Game, glaube ich, haben wir digital durchgespielt. Für mich ist das Thema Menschlichkeit Community First, um ein neues Narrativ zu besetzen, Community First, unglaublich wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir Mediaagenturen oder Marken da ergänzen und einen strategischen Navigator irgendwie brauchen, der also beim Aufbau von Datenintelligenz einer orchestrierten Journey, die man ja verstehen muss, um überhaupt da wirken zu können, wo man auch Personalisierung benötigt oder erkennen zu können, wo man Personalisierung benötigt, muss man ja die ganze Journey angucken und nicht nur vorne gucken, wir machen Werbung oder auf den Sales-Bereich oder hinten im After-Sales, sondern du musst ja schon erstmal den kompletten Konsumenten verstanden haben. Und ich finde es total wichtig, das zu tun, strategisch erst, und dann das Ziel zu haben, weniger Streuverlust zu haben, mehr Wertigkeit. Dafür muss man aber das Ganze sehen. Das hört sich sehr theoretisch an. Leider ist das aber auch, weil erst einmal verstehen, bevor wir überhaupt über Targeting sprechen, wenn ich das nicht getan habe, dann kann das auch nicht funktionieren. Und was ich gemacht habe, ich habe in den letzten 3 Jahren wirklich tatsächlich mich mit allen Methoden, die es am Markt gibt, die man auch klassisch in der Literatur im Marketing irgendwie lernen kann oder gelehrt bekommt, mir angeguckt und ein eigenes Framework dafür gebaut. Das nennt, ich darf auch ein bisschen Eigenwerbung heute hier machen, das heißt Decode Marketing, hochtrabend. Aber damit versuchen wir, diese 20% der Interaktionspunkte zu entdecken, die eigentlich für 80% des Erfolgs stehen, diese klassische Pareto-Nummer, ob es jetzt 90 sind oder 80. Ja. Aber ich glaube halt, dass sich das lohnt, dahin zu schauen, wo man tatsächlich personalisieren muss. Und das muss man strategisch erstmal erarbeiten, bevor wir über Daten sammeln und was auch immer und Technologie und KI sprechen, ist das die Hausaufgabe, die man tun muss. Und ich finde nämlich, wir haben gar kein wirkliches Targeting-Problem. Wir haben ein Relevanzproblem. Und wenn der Content belanglos ist, wenn die Werbung belanglos ist, wenn das Produkt belanglos ist, wenn was auch immer belanglos ist, dann nützt auch das beste Targeting nichts und die beste Mediastrategie nichts. Denn Relevanz entsteht immer durch Kontext, Timing und die Insights mit dem Endkonsumenten und nicht durch Lookalike-Audiences oder die Mediaplanung, sondern es ist immer ein Miteinander. Und deswegen, ich finde schon, man sollte dieses, was du nicht leiden kannst, Customer Centricity, für mich ist das mein Mantra und ich lebe dafür, ich liebe es. Man sollte immer nur eins haben, Kundenfokus. That's it.
So, mit Pareto hast du mich auch abgeholt. aber jetzt müssen von unseren Zuhörern und überhaupt alle draußen im Markt etwa 90% tot umgefallen sein. Weil
ich hoffe nicht.
Ich bezweifle, dass sie sich diese Mühe machen. In meinen Augen, also das, was ich beobachte, ist, es wird eine Maschine eingeschaltet, ja, die heißt Programmatic, ja. Hm. Da wird eine Zielgruppe eingegeben und dann wird auf den Knopf gedrückt und dann wird die Scheißwerbung rausgeblasen, ja. Und irgendein Excel-Chart sagt mir dann, Dominik, ich habe 10 Milliarden Deutsche erreicht.
Ja, aber da kann ja weder die Technologie was für, noch Programmatic die Einkaufsart, sondern das ist immer, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Deswegen ist es wie wenn ich ein großes Haus baue oder Stuttgart 21, was auch immer. Wenn ich Scheiße geplant habe, kommt halt hinten Scheiße raus. Punkt.
Thomas und Nina, ich würde gerne den Nina beiseite springen. Und ein Beispiel von Benjamin nehmen. Ich meine, wenn jemand zum Obi-Markt im stationären Handel kommt, ist es ja fantastisch, dass man eine Kundenkarte von Benjamin angeboten bekommt. Und das ist schon mal ein First-Party-Touch, wenn ich dann sage, okay, ich gebe meine privaten Daten her. Was auch nicht zu keine Rocket-Wissenschaft ist. Benjamin, ich hoffe, du stimmst mir dazu. Der Frühling kommt jedes Jahr zur selben Zeit. Das heißt, ich weiß, ich brauche einen Rasenmäher oder ich muss eine Gartenschere kaufen etc. pp. Das heißt, Relevanz ist schon alleine gegeben durch unser Ökosystem, was sich natürlich verändert. Aber die Jahreszeiten sind bei uns in Deutschland relativ noch Frühling, Herbst, Winter, Sommer, fast in den gleichen 3 Monaten. Ab und zu im Winter fühlt sich wie Sommer an, aber das ist dann schön für die skifahrenden Gemeinschaft. Das heißt, mit diesen, wenn du den gesunden Menschenverstand einschaltest, das sind ja schon Themen, wo du dann zumindest deine Produkte oder die Produkte von deinen Anbietern positionieren kannst. Weil das ja einfach relevant ist, weil wenn jemand schon ja vorher irgendwas im Garten gekauft hat, in der Regel wiederholt sich dann dieser Prozess. Nur wir machen diese Perversion auf, das höchstwahrscheinlich, wenn Dominik eine Gartenschere gekauft hat, gibt es hier 40.000 andere Dominiks, die vielleicht auch eine Gartenschere kaufen. Und das ist de facto schon mal so ein Fehler, den Nina ja auch anspricht, weil der einfach der Fisch vom Kopf stinkt. Das heißt nicht, ich generiere dadurch zwangsläufig mehr Umsatz beziehungsweise finde andere Menschen lookalike wie Dominik oder Thomas.
Ben, komm, erklär uns, wie das alles funktioniert. Bei dir haben es ja wenigstens mit richtigen Menschen zu tun, ja? Also wer bei Obi auf die Website geht, ist doch ein Mensch, oder? Kannst du das bitte bestätigen?
Das ist zu großen Teilen sind das Menschen. Ich glaube, der Dominik, der könnte uns jetzt wahrscheinlich auch erklären, dass es eigentlich alle Webseiten der Welt werden angegriffen von Bots, ne? Und da wird sicherlich auch die OED nicht von ausgeschlossen sein und auch unsere anderen Seiten. Aber das kannst du natürlich so gut wie möglich auch verhindern oder zumindest versuchen zu verhindern. Ich glaube aber, worauf wir ja immer wieder zurückkommen, ist zum einen erstmal der gesunde Menschenverstand. Den setze ich hier voraus in der Diskussion und auch eine vernünftige Basis zu verstehen, wie sieht meine Zielgruppe aus und auch eine Herleitung meiner Zielgruppe und eine Strategie zu verstehen oder zu entwickeln. Ich glaube aber, wenn wir nochmal auf Targeting und Daten zurückkommen, und deswegen tue ich mich sehr schwer zu sagen, Targeting funktioniert nicht und Programmatic ist ja Schrott. Das sind mir immer so diese Standardfloskeln, die kann man natürlich leicht sagen, aber wichtig ist doch erstmal, dass wir uns versuchen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen und versuchen, welchen Mehrwert kann denn eigentlich welche Technologie wirklich leisten? Und wenn wir über, sage ich mal, Fraud sprechen, dann reden wir darüber nicht über Datenqualität, sondern erstmal über Inventarqualität. Ne? Da reden wir über eine andere Sache. Das hat nichts mit Datenpunkt zu tun, sondern da sprechen wir erstmal darüber, auf welchen Seiten werden eigentlich Werbemittel ausgeliefert. Und da gibt es natürlich genug Seiten, die liefern ganz viele Werbemittel aus, die nicht sichtbar sind oder die übereinander liegen oder sonst was. Da reden wir dann wirklich von Ad Fraud. Das zweite Thema sind Lookalikes oder auch Retargeting. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt insbesondere vielleicht auch, weil wir als Händler Retail-Media-Daten haben. Und wenn ich das wirklich mal auf CRM-Daten runterbreche, dann kannst du dort schon sehr, sehr gute Targetings auch aufsetzen. Das ist aber nichts, was du auf 10 Milliarden skalieren kannst. Rein 10 Milliarden Menschen gibt es nicht auf der Welt. Das ist schon mal das eine. Das andere ist aber, du musst natürlich zum Wie viele Menschen kannst du eigentlich in Deutschland erreichen? Wie viele davon sind wirklich für den Baumarkt interessant? Wie viele davon sind für den Obi-Markt interessant? Ne? Also die Obi-Märkte haben unterschiedliche Standorte. Da gibt es einen Radius. Da haben wir auch Insights darüber, wie viele Kilometer fährt denn eigentlich ein Mensch von A nach B, damit er sich seine Gartenschere kauft? Also diese ganzen Informationen haben wir ja vorliegen und können wir auch einsetzen und versuchen das auch. Natürlich ist auch Geotargeting und Regiotargeting nicht die Antwort auf alles. Aber es kann, wenn es funktioniert, zumindest den Streuverlust reduzieren. Aber wie gesagt, ne, Streuverlust ist die eine Sache. Das andere ist, können wir Datensignale einsetzen, die uns verstehen lassen, was die Kunden wünschen? Und das können wir beispielsweise mit CRM-Daten.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Werd doch bitte mal noch konkreter, weil ihr mit Retail Media bietet ihr ja Personalisierung an per excellence. Ja, besser kann es ja überhaupt nicht gehen. Wieso funktioniert das so toll? Würden wir einem Ketchup-Hersteller empfehlen, bei euch auf der Seite zu werben, wo die Grillangebote sind? Ist es das?
Also, ich glaube, früher haben wir alle Umfelder gebucht, ne? Da wurde der Ketchup auch möglichst in ein Umfeld platziert, der möglicherweise zum Werbemittel passt. Das war in der Vergangenheit ja nie ein Problem. Deswegen würde ich sagen, das könnte jeder bei uns tun, wenn er glaubt, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube, spannender wird es ja zu verstehen, wer will den Ketchup eigentlich kaufen? Ja. Ist es derjenige, der den Grill gekauft hat? Oder ist es vielleicht gar nicht derjenige, sondern jemand in diesem Haushalt? Das ist eine Information, die uns weiterhelfen kann. Aber ich versuche es mal auf, sage ich mal, ein Beispiel runterzubrechen, das wir jetzt auch irgendwie in der Hochsaison umgesetzt haben. Wir haben zum Beispiel Kunden oder Retail-Media-Kunden, die Mähroboter verkaufen wollen. So einen Mähroboter, den kaufst du dir halt nicht jedes Jahr, weil der kostet irgendwie 1.000 bis 1.500 Euro. Das heißt, du kannst erstmal die Kunden ausschließen, die sich vor 12 Monaten oder 18 Monaten einen Mähroboter gekauft haben, weil die werden sich nicht sofort wieder ankaufen. Dann kannst du auf Basis der Informationen, die wir haben, ist derjenige, den wir ansprechen, eigentlich ein Hausbesitzer? Hat er einen Garten? Hat er keinen Garten? Wir müssen niemandem einen Mähroboter anbieten, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon wohnt. Der wird höchstens seinen Teppich damit mähen können. Also solche Informationen sind ja erstmal grundlegend relevant und auch interessant, um Werbung zielgerichteter auszuspielen. Aber jetzt kommt der Punkt, den Dominik eben angesprochen hat. Wie schaffen wir es, diese Informationen auch offside, also außerhalb der Obi-Touchpoints? Natürlich können wir das im Obi-Ökosystem viel einfacher machen, weil da haben wir eine relativ gute Sicherheit darüber, dass wir wissen, den wir ansprechen. Aber wie schaffen wir es, diese Datenpunkte auch skalierbar zu machen oder zu aktivieren auf externen Media-Inventaren? Und das haben wir zum Beispiel in diesem Jahr erstmalig auch im CTV gemacht mit der Ad Alliance. Das läuft dann über einen Data Clean Room. Da werden dann tatsächlich die E-Mail-Adressen unserer AOB-Nutzer, die Einwilligung gegeben haben, mit den E-Mail-Adressen von RTL Plus beispielsweise abgeglichen. Und auf dieser Basis können wir dann Leute nochmal ansprechen oder aber auch über Lookalikes skalieren. Das ist schon möglich. Aber ja, es gibt natürlich immer auch Schwachstellen in diesem System.
Das ist klar. Schwachstellen gibt's in der Werbebranche bei allem, was wir machen. Das ist nicht ungewöhnlich. Nina, hast du hier eine Lösung rausgehört, die dir weiterhilft? Ich habe mal eine Aussage von Lufthansa dazu. Da ist eine Dame, die für Brand verantwortlich ist, Michelle Meinhardt heißt sie, ist sie gefragt worden zu den Visionen von Mark Zuckerberg, der ja die Werbung per se ersetzen will, ne? Also die Werbebranche. Und die sagt, als globale Marke sehen wir die Zukunft des Marketings in verantwortungsvoller Personalisierung, sie spricht das also an, auf Basis transparenter Systeme oder eigener Datenintelligenz. Ist das Blabla oder meint sie, wie sie macht das gerne ohne Meta oder wie interpretierst du das?
Also zum ersten Mal haben wir ja gerade auch von Ben gehört, wie es geht. Ne? Das ist ja im Grunde die Antwort da drauf. First Party und Datenintelligenz schlägt Third Party immer. Und deswegen würde ich fast sagen, ich unterschreibe da eigentlich jedes Wort. Für mich ist, also verantwortungsvolle Personalisierung heißt Daten, die ich selbst besitze, Systeme, die ich verstehe, Kommunikation, die relevant und nicht creepy ist. Wir haben es ja gerade gehört. Das war ein super Beispiel, was für mich gezeigt hat, dass es geht. Und das würde ich mir natürlich super gerne wünschen als Case von vielen. Die Wahrheit ist aber, in meiner beratenden Tätigkeit bei großen Marken und großen Corporates und großen Häusern und kleinen Unternehmen und Startups habe ich festgestellt, dass das einfach nicht da ist. Diese gesunden Menschenverstand und die Grundvoraussetzung, die wir gerade gehört haben, wir gehen davon aus, dass, und das muss doch jeder erarbeitet haben, das ist leider nicht der Fall. Sonst hätte ich, glaube ich, auch keinen Job. Oft ist es dann wirklich schnell Lipservice, weil man diese strategischen Hausaufgaben eben nicht gemacht hat. Ich würde mir das wünschen, dass es so wäre. Aber oftmals, was ich finde, sind Personas, die eine Mediaagentur gemacht hat oder eine Kreativagentur oder irgendjemand anders, die wurden irgendwann mal vor 15 Jahren erstellt. Ich übertreibe nicht. Und die werden nie wieder rausgeholt. Wenn man sie mal irgendwann übertragen hat in ein Miroboard oder in was auch immer, wurden sie vielleicht einmal vor 5 Jahren geworkshoppt, interessiert aber einen Toten. Und deswegen sage ich, wenn man diese grundsätzlichen strategischen Hausaufgaben nicht gemacht hat und ich würde mir wünschen, dass es so wäre, dann nützt mir das alles halt auch nicht. Das wilde Sammeln von Daten geht ja völlig in eine falsche Richtung, wenn ich grundlegend die Bedürfnisse meiner Zielgruppen nicht analysiert habe, wenn ich sie nicht verstanden habe, wenn ich nicht weiß, in welchem Punkt ich was tun muss, dann sind es einfach nur Daten, dann sind es noch nicht mal Informationen, dann ist es eben nicht Wissen, dann funktioniert Personalisierung nicht, Personalisierung funktioniert nur mit echter Kundenbeziehung. Das ist das, was wir ja gerade aus dem Obi-Case gelernt haben, das ist ja eine echte Kundenbeziehung. Ich bin ein Riesenfan, ich liebe den Biber. Und wer seine First-Party-Daten aber nicht strategisch aufstellt, wird auch im, ich nenne das mal Performance-Feuerwerk der Plattform, gnadenlos überblendet werden. Und das ist auch dann der Kontext, den ich zu Mark Zuckerberg irgendwie noch im Gepäck habe. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann bringt das ja nichts. Dass er natürlich dieses Narrativ bedient, ist doch völlig logisch. Würde ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch so tun. Aber für mich ist das ein PR-Bluff, um von sich selbst abzulenken, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, es würde einen anderen Podcast oder ein anderes Webinar füllen. Können wir auch mal machen, Thomas. Ich würde mich dafür empfehlen. Aber für mich ist es genau das. Verantwortungsvolle Personalisierung unterschreibe ich. Und das bedeutet Daten, die ich selbst besitze, Systeme, die ich verstehe.
Das, was du gerade, wie du gerade Daten qualifiziert hast, müsste es jemandem völlig unmöglich machen, Werbung bei Meta zu platzieren. Weil hier habe ich ja die Datensicherheit gleich null. Und dann sprichst du noch den gesunden Menschenverstand an. Ich bin so lange in diesem Gewerk, dass ich weiß, dass Marketingverantwortliche und Mediaverantwortliche, bevor sie ins Büro gehen, den gesunden Menschenverstand an der Garderobe abgeben, bevor sie an die Arbeit schreiten. Ich habe gesunden Menschenverstand habe ich noch nirgendwo entdeckt in meiner Erfahrung.
Da muss ich für meine KollegInnen aber mal die Lanze brechen, das ist nicht ganz so. Ne? Das würde ja bedeuten, dass sie alle nicht wissen, was sie tun. Und auch, ich finde halt auch dieses Plattform-Bashing völlig übertrieben. Da ist Zielgruppe, die ist auf TikTok, die ist auf Insta, die ist auf Facebook und so weiter. Das natürlich per se jetzt nur mit, ich würde da keine Werbung buchen, abzutun, halte ich für tendenziell falsch. Das ist ganz wichtig, dass man das auch nochmal richtig stellt. Ich will auch gar nicht in so eine Ecke geschubst werden an der Stelle, weil das sind wichtige Partner, wichtige Plattformen. Da sind nun mal unsere Zielgruppen auch zu Hause. Aber das Wie und das Wann und in welcher Dosierung und mit welcher, der Inhalt ist halt für mich das Entscheidende. Da braucht man eine Strategie für. Und das ist für mich, wie ich vorhin gesagt habe, kein Werbung ballern. Das sollte bitte aufhören.
Und vielleicht nochmal ergänzend dazu. Wenn wir über Meta oder über die Wallet Gardens sprechen, ne? Also ich meine, man kann natürlich immer darüber streiten, welcher Kanal ist jetzt gerade der nächste wichtige Kanal für die Mediaplanung. Aber die Ergebnisse, die dann hinten rauspurzeln, in Anführungsstrichen, ne? Also wenn wir jetzt mal über Kampagnenziele nachdenken, wie Lead-Generierung, da funktionieren einige dieser Kanäle wirklich sehr, sehr gut. Und da wäre es dann auch falsch zu sagen, wir machen jetzt hier kein Meta mehr oder wir machen kein Google. Wir als Händler sind ja teilweise auch im Bereich Shopping und Search ganz stark abhängig von großen Suchplattformen, ne, und generieren darüber Umsatz. Also es wäre völlig falsch zu sagen, dass diese Kanäle keine Relevanz haben, weil sie natürlich am Ende auch genutzt werden von unseren Kunden oder potenziellen Kunden während der Suche. Und dann müssen wir entweder aware sein oder aber mit den richtigen Angeboten zum richtigen Zeitpunkt in so einem Art Recency-Setup sozusagen zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht's eher darum zu verstehen, welche Zielsetzung kann denn eigentlich ein Meta wirklich bedienen? Oder auch ein Google?
Ja. Und,
ne? Weil wenn mir jemand sagt, dass er Branding noch und nöcher auf TikTok und auf Meta beispielsweise macht, dann stelle ich mir schon die Frage, was ist denn für dich Branding? Wie kannst du denn dort auch eine Marke wirklich inszenieren? Wie kannst du dort großflächig, sympathisch, emotional deine Marke inszenieren? sicherlich gibt es da Möglichkeiten, aber das ist halt keine klassische, ich produziere jetzt einen 20-Sekünder, der vorher im TV lief, der wird auf Meta oder auf TikTok einfach so nicht funktionieren. Das heißt, du musst innerhalb der einzelnen Plattform genau verstehen, was die Zielgruppen oder die Nutzer dort eigentlich von dir erwarten.
Du hast gerade von Kanälen mit Relevanz gesprochen. Da bin ich ja bei dir. Das Problem für den Mediaplaner ist ja heute, dass die relevanten Kanäle zugenommen haben. Wir haben immer mehr Kanäle, die wir bespielen können. Ja? Aber die Mediapläne werden immer kürzer. Wir bedienen immer weniger Kanäle. Wir bedienen immer mehr Plattformen. Und widersprechen damit dieser Relevanzfrage. Dominik, du musst noch mal ran. Du hast eben, als Nina erzählt hat, wie das funktioniert hat, hast du sehr, sehr heftig genickt. Als wolltest du einen Beitrag liefern.
Als wollte ich einen Beitrag. Ich finde gut, dass wir in der Runde so divers diskutieren. Und hier muss man zum Beispiel an alle Teilnehmenden unseres Abschluss-Roundtables sagen, Alphabet, Meta, TikTok machen ein sehr gutes Marketing, weil sie gehen relevant in die Köpfe bei uns allen rein und sagen, da muss ich auch rein. Und da muss man sich quasi die Frage stellen, warum machen sie das? Weil, Thomas, du sagst, die verkürzten Mediapläne, in Deutschland würde ich immer noch sagen, dass ein paar Sekündler vor dem Tagesschau immer noch gut funktioniert, um eine Marke wieder in die Köpfe bestimmter Userinnen oder User zu bringen. Im CTV-Umfeld, Benjamin, finde ich das unglaublich spannend, wie ihr quasi da ein Case gestrickt habt. Jetzt komme ich aus einer sehr technologischen Ecke. Ist die Frage, hat euer Dienstleister bzw. das grundsätzliche Ökosystem tatsächlich das Obi-Inventar bei CTV auf großen Geräten ausgespielt oder einfach auch künstliche Reichweite generiert? Und zu Nina und Benjamin, vollkommen d'accord. Es liegt auch daran, wir haben zu wenig Ressourcen in Unternehmen, die ein Schwergewicht auch sich darstellen und zu sagen, Moment, das können wir alles machen, aber ich möchte eine Plattform verstehen oder was ich da überall anklicken kann, bevor ich mein Werbegeld dort ausgebe. Und das ist ein Spannungsverhältnis, weil ich glaube, Nina ist es zu 100% bewusst, wenn sie im Unternehmen eingeladen wird und dann sagt sie, wie viele Analytikerinnen und Analytiker sitzen denn in ihrer Abteilung oder Marketing? Dann sagen sie 2. Aber der eine macht der Marketing noch mit und aber wir haben große Wünsche, wo du dann sagst, das geht nicht. Die 2 haben dann ein Tagesgeschäft. Im Worst-Case-Szenario müssen sie noch eigene Content-Inventare erstellen. Und dann wird das einfach nur reingepusht in die Systeme, die bekannt sind oder durch Konferenzen eben auch groß werden, dass es alles super einfach ist. Und dann werden Hütchen vergessen und da wird auch sehr viel Geld einfach verbrannt beziehungsweise an die Plattformen übergeben. Es gibt auch Fälle, wo Kunden gerne einen höheren eCPM bezahlen wollen würden an den Publisher, wo sie ihre Werbung ausspielen. Aber dadurch, dass sie über einen Mittelsmann in einem Gebotswahnsinn mit drin sind, ist der CPM deutlich niedriger und es wird ein Schrottinventar dann einfach verkauft, weil einfach die Zeit fehlt, dass Parteien miteinander sprechen, was die Wünsche sind und was ich tatsächlich auch erreichen möchte.
Nina, Benjamin, was sagt ihr dazu?
Auf was genau? Aber ich kann zumindest auf eine Frage nochmal antworten oder würde ich gerne, weil Dominik, du hast gefragt, wie haben wir es geschafft, sicherzustellen, ob wir wirklich am Ende im CTV laufen oder nicht auf irgendwelchen anderen Inventaren. Also zuallererst haben wir uns für einen Vermarkter entschieden, von dem wir glauben, dass er, Premium-Inventare vermarktet. Ne? Davon gibt es ja Gott sei Dank noch einige in Deutschland. Das haben wir jetzt nicht gemacht mit Vermarktern, die uns erstmal da vielleicht zu viele Fragezeichen gestellt hätten. Deswegen haben wir es mit der Ad Alliance gemacht, weil wir einfach schon auch an Premium-Inventare glauben. Und ist CTV jetzt die finale Antwort darauf, wie wir Bewegtbild zukünftig aussteuern? Ja, anteilig. Ne? Es wird ein neuer Part sein im Rahmen einer gesamten Bewegtbildmaßnahme. TV wird ja auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber da, wo die Menschen hingehen, müssen wir uns ja auch mit auseinandersetzen und versuchen zu verstehen, wie können wir dort die Zuschauer oder die Nutzer relevant ansprechen. Und wenn wir in diesen Kanälen dann einfach die Datenpunkte intelligent nutzen, dann glaube ich schon, dass wir ein bisschen mehr schaffen als das, was früher die Streukanone geschafft hat.
Das heißt doch, wenn ich euch so zuhöre, dass die Online-Werbung tendenziell immer besser wird. Hätte ich gerne mal als Ergebnis auch gesehen, ja, weil im Augenblick sehe ich das überhaupt nicht. Wir behaupten immer, wir würden weiterentwickeln, wir würden Tools bauen, die weiterhelfen, und in Wirklichkeit bauen wir immer mehr Schrott. Da ist ein Widerspruch. Ich sehe den Erfolg nicht unserer Arbeit. Oder bitte, wenn ihr widersprecht, dann tut das bitte sehr laut.
Also widersprechen tue ich dir, Thomas, in dem Fall. Kürzlich hat ein CMO auf Alphabet, beziehungsweise dann in der Plattform Google, die Brandkampagne komplett über die Keywörter abgeschalten, weil die Annahme stattgefunden hat, die Marke ist so stark, dass man auch die User über organische Suchergebnisse findet, und hat auch einen positiven Case dadurch innerhalb des im Unternehmen kreiert, was das super ist. Und das zeigt mir, dass mittlerweile sehr viele Menschen im Unternehmen sitzen, die sich schon mit dem Thema Relevanz auseinandersetzen, die nicht einfach stupide sagen, weil alle das so machen, mache ich das jetzt quasi auch, und experimentieren. Dadurch, dass du jetzt so viele Experimente mittlerweile im Unternehmen hast, hat man das Gefühl, es wird immer irrelevanter. Aber ich kann sagen, je höher der Bildungsstand der Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, Geschäftsführerin, Geschäftsführer ist in manchen Bereichen, desto mehr geben sie das Geld schon in die richtige Richtung aus. Aber ich würde nicht sagen, dass du alles online, was du siehst, als relevant betrachten kannst, weil auch wir User oder die jetzt Werbung auch konsumieren, Adblocker verwenden, oder wir setzen andere User Agents an, wo wir versuchen, der Werbung zu entkommen. Auch Social Media Plattformen haben ja nicht quasi, werden immer bestehen, sondern es wird quasi immer der gewinnen, der am Anfang die User erreicht, bevor dann der Business Case kommt, wie monetarisiere ich das gegenläufig, und dann verschwinden die Menschen, und der Marketer oder die Marketerin gehen in der Regel dann quasi schon mit einem gesunden Auge und sagen sich, ich habe das Gefühl, das sind gar nicht mehr so viele Menschen wie früher und ich erreiche meine Zielgruppe nicht, und Geschäftsmodelle sterben dann in dieser Hinsicht aus.
Also dein Wort in Gottes Ohr. Du hast eben gesagt, 50% der Online-Werbung werden nicht zielgerichtet. Wie drückt man das höflich aus? Werden nicht sinnvoll eingesetzt, nicht zielgerichtet. Ich würde sagen, werden verbrannt. Ne? Daraus haben wir bisher nicht viel gelernt. Ja, ich hab die Tage was gelesen. Ich nenne jetzt die Marke nicht, weil ich möchte keine Marken bashen. Hier sagt die Verantwortliche einer Automobilmarke, nach jahrelangem Performance-Marketing seien Begehrlichkeit und Bekanntheit gesunken. Die Emotionalität sei in Social Media verloren gegangen. Das müssen wir lernen. Das weiß die Dame nicht. Ja, dass die Social Media für so etwas nicht gebrauchen kann. Nina, kannst du diesen Menschen nicht mal helfen?
Ach, ich wünschte es, aber letztendlich ist es ja auch so, dass wir Menschen sehr ambivalent sind, und das sind so einzelne Cases, die du aufhörst, wo man mit Sicherheit, wenn man tief graben würde, auch immer eine Antwort dafür finden würde, warum dem so ist. Vielleicht die Organisation selbst, weil sie ein Metriksystem für persönliche Leistungen innerhalb der Organisation etabliert haben, was den individuellen Einkäufer auf der Mediaseite an der Erreichungsziel eines CPL misst. Kann sein. Vielleicht hängt da eine Person an einem Kennzahlensystem, was seine Weiterkommen innerhalb der Organisation an einem CPL-Ziel bemisst. Wissen wir nicht. Ich finde dieses von draußen draufschauen auf eine Organisation und wie sie sich verhält, immer extrem schwierig. Und ich finde, wenn man über gute Werbung spricht, finde ich auch schwierig, weil die im Auge des Betrachters liegt. Ne, so. Was dem einen gut ist, ist dem anderen nicht gut. Und was der eine schön findet, findet der andere nicht. Und wir sind auch immer in Wellen unterwegs. So ist es nun mal. Das ist diese Ambivalenz, von der ich gesprochen habe. Und ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Und ich wünsche mir eher, dass man eben, wie ich gesagt habe, diese Hausaufgaben gemacht und macht und mehr Richtung Human Intelligence arbeitet und man den Verstand anschaltet und auch guckt, wie man sein Budget zielführend investiert und was die Ziele für Investitionen innerhalb von Media tatsächlich sind und nicht nur auf Einzellösungen, dass ich sage, in Social habe ich ein CPL-Ziel zum Beispiel, das bringt ja gar nichts, sondern das muss in einem größeren Kontext, in einem System gedacht sein und auf ein Unternehmensziel hinführen und gemeinsam arbeiten. Das würde ich mir wünschen und klar, würde ich gerne Unternehmen dabei helfen, aber ist ja nicht immer gewünscht, aus Gründen.
Da kann ich dir jetzt irgendwie nicht widersprechen, das fiel mir schwer. Problem ist tatsächlich, dass wir in einer Blase leben, ja. Wir glauben ja, ne? Wenn man Marketingleute fragt, was sie glauben, ihre Zielgruppen für Medien nutzen, dann hast du immer einen völligen Überhang bei Online-Medien, ja, die gar nicht so stark genutzt werden, und leider eine völlige Unterschätzung der klassischen Medien. Weil das ist so gewollt, das Ergebnis, ja. Das
und Thomas, wir brauchen eine demokratische Diskussion in diesem Land, um die Stärkung von Journalismus und Offline-Medien zu diskutieren. Da greife ich mir den Kopf.
Und da hat's gestern bei der Horizonten-Panel gegeben, wo die Editorial Media, wie sie sich jetzt nennen, also die journalistischen Medien, wieder einmal appelliert haben an die gesellschaftliche Verantwortung der Marketingverantwortlichen. Mhm. Also, dass sie nicht begreifen, dass Marketing darauf nicht hört. Ja. Du musst den Marketingleuten mit ihren eigenen Argumenten beikommen. Ja. Mit ihren eigenen KPIs. Und nicht mit Verantwortung. Ich meine, Benjamin, hast du auf der Uni was von Verantwortung gehört?
Von Respekt?
Auf der Uni, weiß ich nicht, ob sie, ich glaube, darüber unterrichtet wurde, das kann ich jetzt so nicht wiedergeben. Ich glaube, die Verantwortung, die haben wir natürlich alle, in seinem, sage ich mal, Verantwortungsbereich. Ich glaube, wenn man auch so über so journalistische Medien spricht, ne, wir setzen ja schon auch noch stark auf Newsmedien. Ob das jetzt immer auch die haptische Zeitung sein muss oder am Ende die digitale Variante davon, darüber kann man ja streiten. Ich glaube aber, dass wir uns schon solche Umfelder bewahren sollten als Gesellschaft, und wenn wir da als Werbung Treibende zu beitragen können oder als Agenturen, dann sollten wir das auch tun, sonst werden wir irgendwann in einer anderen Welt leben. Das, glaube ich, ist ja keine Neuigkeit. Wichtig wird dann aber wieder sein, und da komme ich jetzt gerne auch nochmal auf die Diskussion rund um, welche Umfelder sind denn die richtigen. Ich finde es immer wieder interessant, wie dann gesagt wird, vor der Tagesschau ist das Umfeld ja total unkritisch. Aber wenn jemand seine Display hat auf der Bild.de neben einem Kriegsbericht hat, dann ist das plötzlich kritisch. Also entweder man sagt, Nachrichten sind an sich ein Umfeld, was wir unterstützen sollten, weil das relevant ist, der Kontext ist relevant und damit möglicherweise auch die Kommunikation außenrum oder integriert. Oder aber wir sollten uns dagegen aussprechen. Aber sich dann immer solche Cherries rauszupicken, zu sagen, ja, die Platzierung davor ist gut, die danach ist aber schlecht und die da drinnen ist total schlecht, das halte ich auch nicht für zielführend. Ich glaube aber, da kann man auch nochmal eine eigene Diskussionsrunde rausmachen.
Das ist ein Thema für sich. Und da stimmt das, was Nina gleich am Anfang gesagt hat. Das liegt im Auge des Betrachters, ja. Ich darf eine Meinung zu solchen Dingen haben. Ich muss sie auch nicht begründen. Ich darf da ganz subjektiv sein. Ich habe hier im Chat eine Frage, die, glaube ich, wendet sich an Ben, nämlich, wie tief lasst ihr Agenturen in eure Kundendaten reinschauen? Das ist, wenn wir über die Datenqualität vorhin gesprochen haben, keine unwichtige Frage.
Also Agenturen an sich lassen wir im Moment nicht in unsere Daten reinschauen. Aber das sollte ja für Agenturen kein Problem sein, denn sie buchen ja auch Meta und Google und TikTok. Also gibt es aus unserer Sicht im Moment keinen Grund, warum wir unsere Datenhoheit verlieren sollten und weiterreichen. Was es aber natürlich gibt, und ich glaube, dafür stehen wir ja am Ende auch, ne? Wir bauen hier gerade ja auch ein neues Modell auf. Retail Media ist ja auch eine Kategorie, die sich jetzt gerade erst etabliert und gerade erst das Datenthema im Bereich von Retail Media ist ja auch relativ frisch. Wir müssen ja selber erstmal lernen, auf Basis der Datenpunkte, die wir haben, wie Kampagnen funktionieren. Bevor wir das nicht verstehen, können wir sie auch nicht weiter vermarkten oder einsetzen. Deswegen habe ich auch ganz, ganz lange davor sehr viel Respekt gehabt, zu sagen, Daten, Daten, Daten. Aber mit den Daten, die wir zurzeit jetzt haben und die wir einsetzen, testen wir nach und nach, wie gut sie performen oder wie gut sie auch nicht performen. Das wird sich noch herausstellen. Die ersten Kampagnen, die wir umsetzen, sind sehr, sehr zielführend gewesen, sehr erfolgsversprechend. Und da können wir natürlich entweder mit Agenturen zusammen dran arbeiten, aber über unseren Tisch oder aber direkt mit Kunden. Aber wir werden im Moment nicht in der Lage sein oder auch nicht bereit sein, Daten einfach weiterzugeben und stumpf in irgendwelche DSPs zu schieben. Weil dann kommen wir auf die gleiche Diskussion, die wir am Anfang hatten. Dann werden diese Datenpunkte wieder nur genutzt, um auf irgendwelchen Seiten ausgeliefert zu werden, wo diese Werbung keinerlei Relevanz hat, vielleicht nicht sichtbar wird. Und dann heißt es wieder, eure Daten funktionieren nicht. Wichtig ist, dass wir verstehen, was mit unseren Daten passiert. Und noch wichtiger ist, dass die Kunden, die einwilligen, ihre Daten uns zur Verfügung zu stellen, genau im Zentrum unserer Überlegungen stehen.
Ich habe natürlich eine Schlussfrage. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Qualität der Daten eine so große Rolle spielt, nachdem Nina mehrfach auf den gesunden Menschenverstand gepocht hat und wir ihm mit Sicherheit beipflichten, also dass wir einfach Ziele klar setzen, dass wir eine Strategie entwickeln für das, was wir machen und nicht einfach blind auf irgendwelche Knöpfe drücken, nur weil Programmatic das kann, dass wir nach Relevanz fragen, das ist, glaube ich, schon fast die Zusammenfassung dieser Stunde. Wenn wir jetzt den Zuhörern noch was ganz Handfestes, Praktisches mitgeben wollen, was müsste man denn tun, um die Qualität der personalisierten Werbung, und damit meinen wir vermutlich die Qualität der Daten, ne, schlagartig zu verbessern? Beginne gerne mit Dominik damit und dann Benjamin, damit Nina das Schlusswort hat. Und nochmal was zum gesunden Menschenverstand sagen kann.
Also an Teilnehmende des Panels, sollten in euren Netzwerken wie Alphabet oder Meta Audience-Netzwerke eingeschaltet sein? Oder wenn ihr auf TikTok Werbung schaltet, vielleicht ist für den einen oder anderen Pengel ein Begriff, schaltet das aus, weil durch diese Reichweiten oder künstliche Reichweitenaktivierung ihr extrem schlechte Daten bekommt. Mit extrem schlechten Daten meine ich einfach auch sehr viel Fraud. Und als letzten Punkt, macht eine Kampagne, wo ihr definitiv einen Uplift sehen werdet, die nur iOS-User, also sprich Apple-User target, weil einfach momentan, was die Devices anbelangt, nicht in der Masse, es geht ja auch um Qualität, einfach mehr Menschen in solchen Devices unterwegs sind, weil die Firma in Kalifornien sich schon auch mit den Menschen auseinandersetzt in ihren geschützten Systemen. Und das ist mal so einfach ein Tipp, und vergleicht einfach diese Daten zu euren aktuellen Kampagnen. Ihr werdet dort einen Uplift sehen.
Okay. Benjamin, deine Empfehlung ist, bei Obi zu werben. Dann kann nichts schief gehen.
Selbstverständlich. Aber erstmal Spaß beiseite. Ich glaube, jeder, der zumindest im der technologischen oder im Online-Media-Bereich unterwegs ist, der ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Und wir haben überhaupt keine Angst, Kampagnen auch mal als AB-Test laufen zu lassen. Wir können gerne unsere Daten einsetzen auf Basis der Informationen, die wir haben. Externe Inventare können wir ansteuern, ob das über unsere DSP oder ob das über eine IO-Buchung ist oder wie auch immer. Das ist, kann man dann gemeinsam diskutieren. Aber ich bin mir sicher, dass die Datenpunkte, die wir haben, mindestens so gut sind wie die der großen Watered Gardens, wenn nicht sogar besser.
Ja, das will ich aber hoffen. Nina.
Final last words. Grundsätzlich gilt, für mich, wer personalisieren will, muss auch Verantwortung personalisieren. Das ist mir total wichtig. Transparenz, Nachhaltigkeit, Datensicherheit, all das gehört zur neuen Währung von Vertrauen, wie ich es gerne nenne, sonst wird das mit Kundenbindung nichts. Und ich glaube, dass die Branche, in der ich ja auch offensichtlich drin bin, in sich in so eine Komfortzone aus CPMs und CTRs und was auch immer geflüchtet hat, anstatt Wirksamkeit und Wirkung in diese Diskussion zu bringen. Wir leben aber im Hier und Jetzt. Ich habe eine Stimme in dieser Blase, du hast vorhin Ausdruck genannt und ich nutze sie und ich möchte meine Verantwortung tragen, indem ich hier und heute auch mit euch spreche und meine Arbeit in unsere Branche dem widme jeden Tag. Und das treibt mich an und macht unsere Welt hoffentlich ein bisschen besser. Aber nicht falsch verstehen, wir retten hier nicht die Welt. Aber wenn wir alle jeden Tag unser Bestes geben und uns gegenseitig ermutigen, dann ist, glaube ich, schon viel getan. Und mein Beruf ermöglicht mir das jeden Tag und das definiere ich für mich persönlich auch schon als Erfolg. Wenn meine Kunden mir das zurückspielen, finde ich das großartig. Und was Kunden davon lernen können, sucht euch Leute auf Augenhöhe, die euch besser machen, keine Briefing-Empfänger. Raus aus dieser KPI-Falle und immer fragen, ob die Maßnahmen, die man tatsächlich tut und bucht und macht, einen Mehrwert am Endkunden generieren oder einfach nur stupide Plattformen füttern. In diesem Sinne.
Ich wusste, warum ich dich gebeten habe, das Schlusswort zu sprechen. Das war grandios.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Mediaberater Thomas Koch, Digitalstrategin und KI-Expertin Nina Haller, Benjamin Schulz-Adamos, Head of Media und Digital Marketing bei OBI und Dominic Johnson, CPO bei Fraud Zero. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.